Schlagt gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Römerbrief, Kapitel 1. Wir fahren fort in unserer Reihe durch den Römerbrief und sind heute angelangt bei Römer, Kapitel 1, die Verse 26 bis 27. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, wir haben uns nicht versammelt, um zu hören, was Menschen sagen. Herr, wir leben von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und wir danken dir für die heilige Schrift, die du uns gegeben hast, denn alle Schrift ist von Gott ausgehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und so, Herr, tu all dies nun an uns durch dein heiliges Wort. Wir beten es zur Ehre deines Namens und zum Wohl deiner geliebten Gemeinde. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Was wir hier heute lernen vom Apostel Paulus, das kann man nicht politisch korrekt wiedergeben. Aber wir wollen ja den Menschen auch nicht nach dem Mund reden. Und auch als Prediger sind wir einzig und allein dazu verpflichtet, wiederzugeben, was die Heilige Schrift sagt. Wir predigen nicht einfach unsere eigenen Gedanken, wir verkündigen, was hier steht und nicht mehr. Und jeder kann mitlesen, jeder kann es überprüfen, was hier steht. Und es ist Gottes Wort, ob es nun Menschen gefällt oder nicht. Und wir müssen uns fragen, nehmen wir an, was Gottes Wort sagt, oder interpretieren wir es bewusst um, damit es uns ach so modernen Menschen passt. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen unverfälscht hören, was hier steht. Und unser heutiger Text beginnt mit dem Wort deswegen. Vers 26, deswegen hat Gott sie dahingegeben. Dieses Wort deswegen verweist uns zurück auf das, was wir bereits gehört haben. Deswegen, weshalb? Was haben wir gehört? Im Grunde hörten wir vier Wahrheiten. Nämlich erstens, jeder Mensch weiß um die Wahrheit, dass es einen Gott gibt, der diese Welt erschaffen hat, ihm zum Zeugnis seiner Macht. Durch die Schöpfung kann er also von allen Menschen erkannt werden. Es wird erkannt, dass es einen ewigen, allmächtigen Gott und Schöpfer gibt und kein Mensch hat eine Entschuldigung, als wüsste er nicht, dass es Gott gibt. Nein, alles Erschaffene beweist zweifellos, dass es einen Gott gibt. Zweitens hörten wir, dass die Menschen aber diese Wahrheit nicht annehmen, sondern sie niederhalten wollen. Sie wehren sich dagegen, indem sie ein gottloses und ungerechtes Leben führen wollen. Sie bringen ihm kein Lob und kein Dank dar. Im Gegenteil, sie streiten gegen ihn durch ein gottloses, sündiges Leben. Und drittens hörten wir, dass ihre Rebellion gegen Gott so weit geht, dass sie lieber irdische, vergängliche Kreaturen zu ihren Göttern machen, das heißt lieber Kriechtiere anbeten, Götzen anbeten, als den lebendigen Gott. Und damit höhnen sie ihn und spotten ihn und ziehen so die Herrlichkeit Gottes in den Dreck. Und viertens hörten wir, dass darum Gottes Zorn auf ihnen ruht. Dieser Zorn ist jetzt schon offenbart, wie? Indem er sie dahingibt. Er spricht, ihr wollt meinen Namen schänden? Dann schändet euch nun selbst, indem ihr euch gegenseitig entehrt und euch in den Schmutz zieht, in alle Unreinheit. indem ihr euch selbst zu den schändlichsten und abscheulichsten und widerlichsten Kreaturen macht. Wie? Indem ihr euch einander schändet, indem ihr einander euch gegenseitig schändet in unreiner Begierde. Und dieses Zorngericht Gottes, was es bedeutet, dass Gott dahin gibt und dass dies sein Zorn ist und seine gerechte Strafe, das führt Paulus nun noch näher aus. Und so wollen wir uns drei Punkte anschauen. Nämlich erstens, Gott gibt Menschen dahin, sich zu schänden. Zweitens, wie dieses sich gegenseitig Schänden aussieht, was das genau meint. Und drittens, warum Gott Menschen so dahin gibt, sich zu schänden. Also erstens, Gott gibt die Menschen dahin, sich zu schänden. Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändlichen Leidenschaften. Vor kurzem hielt ich auf einer Hochzeit, sicherlich erinnert ihr euch, eine Predigt, wo es auch um die gute Leidenschaft ging, die Gott eben einem Mann zu seiner Frau und umgekehrt schenkt. Wir studierten Hohelied Kapitel 7, Vers 11, wo die Frau spricht, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Das heißt, das Verlangen, die Leidenschaft von einem Ehemann zu seiner Ehefrau und umgekehrt, das ist eine gute Leidenschaft. Wir haben sogar gelernt, dass Gottes Wort sagt, das ist eine Flamme Gottes. So heißt es in Hohelied 8, Vers 6. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol, die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs, also eine Flamme Gottes. Diese Leidenschaft zwischen Mann und Frau ist etwas, das Gott geschaffen und gegeben hat. Es ist keine schändliche Begierde, keine böse Leidenschaft, sondern eine gute, Gottes wohlgefällige Leidenschaft. Eine Begierde, die etwas Ehrwürdiges ist. Denn Gott hat sie so eingerichtet. Er hat es so eingerichtet, dass ein Mann nach seiner Frau verlangen hat und umgekehrt. Lies einmal zu Hause Sprüche Kapitel 5. Da heißt es sogar, der Mann soll taumeln durch die Liebe seiner eigenen Ehefrau. Er soll sich berauschen an ihr. Das heißt, ein Mann soll sich freuen an seiner Frau und umgekehrt. Christen sollen nicht leidenschaftslos leben. Aber ihre Leidenschaft gilt ihrem Ehepartner. Es gibt eine gute, Gott wohlgefällige Leidenschaft. Etwas, was keine Schande ist, sondern Glück, Freude. Und welch ein Glück, wenn ein Mann, eine Frau sich so lieben, mit großem Verlangen und Leidenschaft, mit brennender Begierde zueinander, dies ist gesegnet von Gott. Doch Paulus spricht hier nicht von solchen würdevollen und gottgesegneten Begierden. Er spricht hier von was? Von schändlichen Begierden. Paulus sagt uns, da sind Menschen, die wollten Gott verunehren. Sie hatten Lust daran, Verlangen danach, Gott zu vergessen und ihn schändlichen Götzenbildern gleichzusetzen. Mit leidenschaftlicher Hingabe haben sie Gott verachtet. Und darum hat Gott sie nun den Leidenschaften hingegeben, und zwar den schändlichen Leidenschaften. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott sein Volk zur Strafe, weil sie ungehorsam waren, fremden Völkern wie den Babylonern übergeben hat, sie ausgeliefert hat, dass sie nun geknechtet werden. Und so gibt Gott gottlose Menschen dahin, und zwar ganz ihren schändlichen Leidenschaften als Knechte zu dienen. Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben in schändlichen Leidenschaften. Und nein, Gott muss nicht erst diese schändliche Leidenschaften in das Herz eines Menschen legen. Das hat der Mensch schon seit seinem Sündenfall, durch seine Verdorbenheit schon von sich selbst aus. Aber Gott hält diesen Menschen immer noch zurück, nicht ganz seine böse Lust auszuleben. Er bewahrt die Menschen noch davor, ihr volles Potenzial auszuleben. Und das ist der Grund, warum es auch trotz all der Gottlosigkeit hier und dort noch relativ gesittet vor sich geht. Doch es gibt den Punkt, da hält der Herr nicht mehr zurück. Im Gegenteil, er gibt dahin, er übergibt sie, dass sie nun ihre schändlichen Leidenschaften und Begierden ganz ausleben und davon umhergetrieben und beherrscht werden. Gott gibt sie dahin, dass sie ganz umhergetrieben werden von ihren schändlichen Begierden. Sich selbst nicht mehr beherrschen können, sich nicht mehr zurückhalten können, sondern beherrscht werden, ganz zu tun, was ihre bösen Begierden wollen. Und diese Leidenschaften, die sie nun beherrschen, sind nicht ehrbar, Sie sind nicht würdevoll, sie sind nicht von Gott gesegnet, sie sind ihm nicht wohlgefällig, sondern sie sind, wie Paulus sagt, eine Schande. Es ist eine Schmach, es ist eine völlige Entehrung. Es ist etwas, was einem Menschen alle Ehre nimmt, etwas Erniedrigendes. Es ist etwas Skandalöses, etwas Abscheuliches, ein Greuel, etwas Schändliches, das die Menschen so entwürdigt und so herabsetzt, so entweiht. Es ist so schrecklich, dass man kaum darüber überhaupt sprechen will. Etwas, wofür man sich in Grund und Boden schämen muss. So macht es der Herr, unser Gott. Solche, die seinen heiligen Namen zur Schande machen wollen, er gibt sie dahin, dass sie sich nun selbst schänden und zur Schande machen. Wie? Indem Gott sie ihren schändlichen Begierden übergibt, dass sie sie ganz ausleben, und dabei schänden sie sich selbst. Sie nehmen sich selbst die Ehre. Das ist so, wie wir es vor kurzem gelesen haben im Richter Kapitel 7, wo die Midianiter sich plötzlich selbst umgebracht haben und Gideon nicht einmal kämpfen musste gegen sie. Und so gehen die Feinde Gottes hier nun auf sich selbst los. Nicht mit Schwert, sondern mit Perversion, sich selbst gegenseitig zu schänden. Sie bringen selbst Schmach und Schande über sich. Aber was genau bedeutet das? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Also wie sieht das sich gegenseitig schänden aus? Was ist genau damit gemeint? Vers 26. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben. Also wozu führen diese schändlichen Begierden? Frauen und Männer verlassen den natürlichen Verkehr. Gemeint ist der geschlechtliche Verkehr, die sexuelle Intimität. Und es gibt einen natürlichen Verkehr, es gibt eine natürliche Zweisamkeit, nämlich der Umgang zwischen Mann und Frau. Die Frau begehrt den Mann und der Mann begehrt die Frau. Und das ist natürlich, so war es von Anfang an. Es ist natürlich, weil es zu der Schöpfungsordnung Gottes passt. Es ist so, dass Gott so die Natur von Anfang an geordnet hat. Christus selbst lehrt es uns in Matthäus Kapitel 19, ab Vers 4. Da heißt es, er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also das ist das Natürliche. Das ist die Schöpfungsordnung. Die Ordnung, die Gott in seiner Natur gegeben hat. Der natürliche Verkehr. Der Mann und die Frau verlangen nacheinander und sie kommen zusammen. Sie werden ein Fleisch. Sie erleben diese eheliche Zweisamkeit, woraus natürlicherweise Kinder entstehen. So ist die Natur der Dinge. Gott, der Schöpfer, hat es so gemacht. Aber was passiert, wenn Menschen die Ehre ihres Schöpfers schänden und wenn er sie dahingibt, sich nun selbst zu schänden? Was passiert? Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen. Also Menschen, die Gott dahingegeben hat, verlassen nun die natürliche Schöpfungsordnung Gottes. Natürlicherweise würde die Begierde des Mannes nach der Frau sein und umgekehrt. Doch sie verlassen diese natürliche Weise, denn wenn man Gott verlässt, dann wird plötzlich alles auf den Kopf gestellt. Und so leben sie in völliger Verwirrung. Und achte darauf, sie verwandeln das Natürliche ins Unnatürliche. Dieses Wort verwandeln, das hatten wir schon zweimal, Vers 23. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen. Und so weiter. Und Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer. Also sie verwandeln Gottes Herrlichkeit in Schande, indem sie Götzen machen und sie anbeten. Sie verwandeln die Wahrheit Gottes in Lüge, indem sie sich Götzen machen und sie anbeten. Und so gibt Gott sie dahin in ihren schändlichen, bösen Begierden. Und nun verwandeln sie diesen natürlichen Verkehr in einen unnatürlichen Verkehr und folgen ihren schändlichen Begierden. Vers 27, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben. Also Männer werden von schändlichen Begierden zueinander entbrannt. Es wird ein heftiges, starkes Verlangen in ihnen entfacht, sodass sie nun miteinander verkehren wollen, indem die Männer mit Männern Schande trieben und ebenso die Frauen mit Frauen. Und dies ist keine Flamme Jahs, keine Flamme Gottes. Es ist keine ehrbare, würdevolle Leidenschaft. Der Apostel Paulus sagt, es sind schändliche Begierden. Begierden, die dich dazu treiben, mit heftiger Begierde Schande zu treiben. Das heißt, der Apostel Paulus nennt hier unmissverständlich die Auslebung, die Praktizierung homosexueller Begierden, also Mann mit Mann und Frau mit Frau, Schande miteinander treiben. Nun der dritte Punkt. Warum hat Gott dies so gemacht? Warum gibt er sie so dahin, dass sie das erleben, dass sie so Schande miteinander treiben? Nochmal Vers 27. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Das heißt, dass die Menschen durch ihre Homosexualität sich untereinander schänden, ist der gebührende Lohn ihrer Verirrung, so sagt es uns der Apostel. Diese Menschen leben bewusst in ihrer Verirrung. Das heißt, sie wollten nicht erkennen, was die Natur sie natürlicherweise lehrt, nämlich, dass es einen einzig wahren Gott gibt, dass man ihm danken und ihn verherrlichen sollte. Diese Wahrheit, dass es einen Schöpfer gibt, dass man ihn ehren, dienen und gehorchen sollte. Das Natürliche wollen sie nicht mehr erkennen, sondern sie leben bewusst in ihrem Irrtum, in ihrer Gottlosigkeit. Sie halten diese Wahrheit nieder. Sie tauschen Gott ein durch schändliche Götzen und damit sind sie Feinde Gottes, die ihm nicht die Ehre geben wollen, die ihn nur schmähen wollen und nun empfangen sie den gebührenden Lohn dafür an sich selbst, nämlich die Schande. Sie schänden sich selbst, sie entwürdigen, sie entweihen sich selbst, sie ziehen sich selbst in den Schmutz, das heißt in alle Unreinheit. Paulus sagt, es ist eine Schande. Sie erkennen in der Natur Gott nicht mehr und so erkennen sie auch ihre eigene Natur nicht mehr. Sie erkennen nicht mehr, was Mann und Frau ist. Sie erkennen ihre eigene Sexualität, ihr eigenes Geschlecht nicht mehr. Sie sind nun vollkommen verblendet für die Natur, denn in der Natur wollten sie Gott nicht mehr erkennen. Und Paulus sagt, es ist eine Schande. Sie schänden einander. Was sagen die Menschen dazu? Sie reden von Gay Pride. Von Stolz. Es ist nichts, wofür sie sich schämen sollten. Im Gegenteil, es ist etwas, was sie feiern wollen. Und dann nehmen sie den Regenbogen, das eigentlich das Zeichen für Gott ist, dass er die Welt nicht mehr vernichten wird wegen all ihrer Gottlosigkeit durch die Flut. Sie nehmen dieses Zeichen und sie verwandeln es. Sie verwandeln es in ein Zeichen der Schande. Dieser Regenbogen, nun mal nebenbei erwähnt, hat statt eigentlich in 7 Farben, ein Regenbogen hat 6 Farben. Und sie sind stolz darauf. Sie haben ihre Paraden. Sie feiern es. Und wer das nicht mitfeiert, ist homophob und ein Menschenfeind. Und diese Gesellschaft tatsächlich, in der wir leben, ist bald so weit, dass es ja nicht mehr eine Schande ist, das zu tun, sondern dass es eine Schande ist, wenn du das nicht mehr mitfeierst und wenn du es nicht supportest. Der Apostel Paulus sagt uns, es ist der gebührende Lohn ihrer Verirrung. Sie sagen, es muss gebührend gefeiert werden. Seht ihr diese Verkehrung, diese Verwandlung? Es ist keine Schande mehr, sondern eine Sause für sie. Es ist ein Spaß, ihr Stolz. Und das hat sich alles in den letzten 10 bis 20 Jahren so entwickelt. Und heutzutage ist es Normalität, ob du Werbungen anschaust, irgendwelche Filme, Plakate siehst, das, was du hörst in den Schulen, in den Universitäten, überall wird es gefördert und gefordert. Es ist eine Ehre, LGBTQ, also lesbisch und schwul und bisexuell, und ich bin mir unsicher, ich weiß noch nicht, welches Geschlecht ich habe und welche sexuelle Neigung. Und die Gesellschaft soll das feiern, es soll unterstützt werden und es soll ausgelebt werden. Und die Entwicklung ist rasant innerhalb der letzten Jahre. Und wohin das alles führt, sehen wir ja schon in der Heiligen Schrift. Wir sehen das sehr deutlich in dem Beispiel von Sodom und Gomorra. Die Lot hatte Gäste, nämlich die Engel, die in Männergestalt erschienen. Und was lesen wir dann in Genesis Kapitel 19? Da ist es doch tatsächlich, alle Männer von Sodom umringten das Haus. Vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden. Also alle, vom Jüngsten bis zum Ältesten, alle Männer kamen, umzingelten das Haus und wollten diese Engel, sie sagen, erkennen. Also mit ihnen Verkehr haben. Wir sehen bei Sodom und Gomorra, wie es die gesamte Gesellschaft eingenommen hat und alle Männer dieses Verlangen haben. Und dann war es keine Schande mehr, sondern ihr größter Spaß. Sie waren dahingegeben. Sie haben jegliches Gespür für Anstand und Ehre verloren und sind einfach umhergetrieben von ihren schändlichen Begierden. Und ihr Ende ist uns allen bekannt. Wir lesen in Judas Vers 7, Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, liegen uns als Beispiel vor, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Also diese Bewohner, sie liefen fremdem Fleisch nach. Das heißt nicht die natürliche körperliche Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern Unzucht treiben mit dem, was eigentlich einem Mann fremd ist. Was eigentlich unnatürlich ist, was eigentlich für einen Mann Schande wäre, wie der Kirchenvater Chrysostomus einmal, der so im 4. Jahrhundert gelebt hat, sagte, eigentlich ist es so, dass ein Mann lieber 1000 Tode sterben würde, als solch eine Schande zu begehen. Aber für sie ist es eine Freude. Es ist etwas, worauf sie stolz sind. Sie leben es aus, ohne Scham. Und sie fordern, es reicht ihnen nicht allein, dass sie es ausleben, sie fordern auch noch andere Menschen auf, dass sie es genauso feiern müssen. Diese Schande muss als gut bezeichnet werden und es muss als böse bezeichnet werden, etwas dagegen zu sagen. Das gehört zu unserer neuen, offenen, toleranten Gesellschaft. Und von klein auf an werden die Menschen so geprägt, dass es das Normalste der Welt werden soll. Es soll so gut geheißen werden, dass es so ist wie die Ehe zwischen Mann und Frau, und unser Staat hat das tatsächlich durch Gesetze unterstützt. Und mancher Christ wird, ein Christ, der wirklich Gottes Wort glaubt und der weiß, was Gott sagt und nicht einfach danach fragt, was Menschen sagen, sondern liest, was hier steht und das annehmen will, der weiß das, dass es Sünde ist, dass es eine Schande ist. Und mancher Christ mag jetzt vielleicht sogar sagen, ja, dass sie so die Ehe verkehren und solch eine Schande miteinander treiben, das wird der Herr strafen. Achtung, du verstehst noch nicht ganz, was Paulus hier sagt. Paulus sagt nicht einfach, Gott wird das strafen. Er sagt, das ist ihre Strafe. Und sicherlich werden sie wie alle anderen Menschen erscheinen müssen vor Gottes Thron und sie werden die Strafe empfangen für ihre Verirrung. Aber das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Dass sie sich so gegenseitig schänden, ist die Vergeltung Gottes. Jetzt schon an ihrem Verhalten erleben sie die Vergeltung Gottes für ihr Tun. Und diese Strafe Gottes, sagt Paulus, ist gerecht. Da sie alles dafür getan haben, Gott mit Schimpf und Schande zu bedecken, so sollen sie nun sich selbst mit der Schande hingeben. Es ist die angemessene Belohnung, die gerechte Vergeltung. Es ist ihr Lohn. Sie haben es sich selbst erarbeitet. Sie haben es sich selbst verdient. Wer den Schöpfer der Natur entehrt, wird sich selbst entehren, indem er nicht mehr tut, was der Natur entspricht. Und ja, es gibt alle möglichen Versuche, es so zu drehen und so zu wenden, es so umzuinterpretieren, dass Paulus hier nicht sagen will, dass Homosexualität eine Schande ist. Denn kann denn Liebe Sünde sein, sagen die Menschen. Ich frage mich, wie hätte Paulus denn klarer noch sein können als das? Wie hätte er das noch deutlicher sagen sollen? Und achtet auch darauf, Paulus versteckt seine Sicht auf Homosexualität hier nicht. Wir Christen, wir verschweigen das lieber, halten uns lieber zurück, wir halten uns lieber bedeckt. Paulus schreibt es hier gleich am Anfang seines Briefes im ersten Kapitel. Nicht irgendwo versteckt im Anhang, wo es keiner findet. Du siehst hier keine Zurückhaltung bei Paulus, die Sünde beim Namen zu nennen. Er zeigt auf, dass das Gottes Zorn ist und seine gerechte Vergeltung. Gleich auf der ersten Seite. Und Homosexualität zur Zeit des Apostels Paulus war durchaus beliebt und akzeptiert. Und manche Christen versuchen dann diesen Weg, indem sie versuchen, das zu relativieren und sagen, ja, Paulus spricht das vielleicht an, aber die Homosexualität ist ja nur eine Sünde neben vielen. Das ist nicht, was Paulus sagt. Paulus beschreibt, dass es die Strafe für all die vorhergegangenen Sünden sind. Paulus beschreibt, dass es die Vergeltung Gottes ist, eben für all die Gottlosigkeit. Für den Apostel Paulus gehört Homosexualität zum Tiefpunkt der Gottlosigkeit, zum Verlust jeglicher Ehre des Menschen. Laut Paulus ist Homosexualität darum besonders schlimm, weil es im höchsten Maße schändlich ist und die Vergeltung für alle anderen Sünden. Paulus warnte generell davor, dass es bestimmte schlimmere Sünden gibt. Zum Beispiel sagt er in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 18, flieht die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Wenn er das schon sagt in Bezug auf außerehelichen Verkehr mit einer fremden Frau, dass hier schon der Leib entehrt wird, dass man hier schon gegen seinen eigenen Leib sündigt, wie viel mehr dann der unnatürliche Verkehr. Für Paulus ist Homosexualität die Sünde, die tatsächlich mit am meisten die Schande des Abfalls von Gott beschreibt. Vers 27, und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und tatsächlich haben wir hier sozusagen den Höhepunkt des Götzendienstes, denn hier begehrt und verehrt man sich einfach selbst. Das ist, wonach das Herz dann entbrennt, ein Mann nach dem Mann und die Frau nach der Frau. Man verehrt und verherrlicht und liebt einfach sich selbst. Sie haben die Wahrheit Lüge genannt und so wird die Lüge nun für sie zur Wahrheit, dass sie es glauben und nicht erkennen. So dass sie die einfachsten natürlichen Dinge nicht mehr erkennen, wie ihre Sexualität und ihr eigenes Geschlecht. Und das ist nicht bloß etwas, was Gott strafen wird, es ist Gottes Strafe. Sie nennen es Liebe und erkennen nicht, dass sie sich dabei gegenseitig schänden. Und auch das lernen wir hier von dem Apostel Paulus. Es gibt Debatten darüber, ob homosexuelles Verhalten nun erlernt oder angeboren ist. Nun, wir können es hier durch diesen Text beantworten. Denn Paulus sagt uns, dass solches Verhalten nicht natürlich ist. Es entspricht nicht dem, was Gott von Anfang an in seiner Natur geschaffen hat. Es ist vielmehr ein Strafgericht Gottes. Ein Mensch mag das zwar schon von Anfang an fühlen und erleben, aber es ist nicht etwas Natürliches, nicht etwas, was ursprünglich so von Gott gedacht war. Es ist ihr Lohn, etwas, was sie sich verdient haben. Es ist ihre gerechte Vergeltung dafür, dass wir Menschen abgefallen sind von Gott. Und ihr Lieben, wir befinden uns gerade im Zentrum von Römer 1. Vor unser aller Augen sehen wir das, wie Gottes Zorn neu aufzieht, wie dunkle Wolken bei dem Horizont. Das, was wir hier lesen in Römer 1, ist aktueller als die Morgenzeitung. Dieses Denken nimmt alle Menschen ein. Und nicht nur das, es nimmt auch alle Gemeinden ein. Sie fingen an damit, dass sie die Inspiration der Heiligen Schrift nicht mehr glaubten. Die Gottheit Jesu Christi, die Lehre der Buße und der Bekehrung, die Lehre der Sünde und der Hölle und die Lehre der Heiligung und so weiter. Gott hat sie dahin gegeben. Und jetzt trauen sie und segnen sie, was ein Greuel für den Herrn ist. Es ist ihr Untergang. Es ist das gerechte Gericht Gottes über sie. Und nun, nachdem wir all dies gehört haben, verstehen wir vielleicht besser, dass wir alle Menschen uns eigentlich auf dieser Abwärtsspirale befinden und manche sind schon tiefer, sind den Weg schon weiter gegangen als andere. Und wenn wir das begreifen, dann verstehen wir auch besser, welch ein Wunder eine jede Bekehrung ist. Welch ein Machtakt der souveränen Gnade es ist, wenn Gott einen Menschen hier herausreißt. Denn alle Menschen sind in Finsternis und alle würden diesen Weg gehen. Den Weg der ewigen Schande. Aber damit möchte ich schließen. Gibt es denn Hoffnung für Menschen, die so tief in Sünde gefallen sind? Gibt es Hoffnung für solche, die sich schon ganz geschändet haben? Sind sie hoffnungslos verloren? Paulus spricht das hier noch nicht an. Aber später wird er uns sagen, was Gott getan hat. Auch für solche, die dahingegeben sind. Wir lesen, Gott hat seinen Sohn dahingegeben. Wir lesen in Römer Kapitel 4, ab Vers 24, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen dahingegeben, es ist dasselbe Wort, und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und Römer 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, dasselbe Wort. Christus wurde tatsächlich dahingegeben in Schimpf und Schande am Kreuz. Er trug den Zorn des allmächtigen Gottes für uns, damit wir gerettet werden können. Damit wir nicht in alle Ewigkeit dahingegeben sind, sondern dass Gott uns zurückreißt aus dieser Schande und uns erlöst. Der Herr kann uns retten aus der tiefsten Schande und den größten Verstrickungen der Sünde. Paulus sagt es uns klipp und klar in 1. Korinther Kapitel 6. Hört mal, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Aber jetzt geht's noch weiter. Und dies sind manche von euch gewesen. So manche von euch sind das gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also der Herr kann rausretten aus den schlimmsten Sünden. Und vielleicht bist du ja sogar jemand und vielleicht weiß auch niemand davon und du kämpfst gegen solche Begierden. Erkenne, dass der Herr dich retten kann, dass er vermag, dich zu erlösen und dass er vermag, etwas Wunderbares mit uns zu tun, die wir vielleicht in solcher Schande waren. Es wird noch lange dauern, bis wir zu Römer Kapitel 12 kommen, aber wenn ihr da mal Vers 1 euch anschaut, dann ist das das genaue Gegenteil von dem, was wir hier lesen in Römer Kapitel 1. Da sagt uns Paulus, an all die Menschen, die diese Erbarmungen Gottes erlebt haben, da heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. In Römer 1 sehen wir den Zorn, in Römer 12 das Erbarmen, in Römer 1, wie die Leiber geschändet werden, in Römer 12, wie die Leiber dahingegeben werden, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Hier in Römer Kapitel 1 sehen wir den Irrwahn, aber hier in Römer Kapitel 12 sehen wir den vernünftigen Gottesdienst. Und das ist, was der Herr zu tun vermag, und gepriesen sei er, dass er das an so vielen von uns getan hat. Und darum kommen wir heute nicht, um uns zu erheben über irgendwelche Menschen, die tief in Sünde gefallen sind, sondern wir verstehen, dass das genau der Weg ist, den jeder von uns gehen müsste bis in die ewige Schande. Aber gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, dass er uns herausgerettet hat, dass er dahingegeben wurde für uns, auf dass wir nicht in Ewigkeit dahingegeben sind in Schande. Lass uns unserem Herrn Jesus Christus anbeten. Lass uns ihn preisen und ihm die Ehre geben. Denn erst wenn du verstehst, wie schrecklich Gottes Zorn ist, was du eigentlich verdient hast, wirst du begreifen, wie herrlich seine Gnade ist und wie unverdient sie ist. Und so lasst uns ihn anbeten für sein Evangelium, für sein Opfer, für seine unverdiente Gnade und seinen Namen in alle Ewigkeit preisen. Amen.